Nachspielzeit, der Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung, wird präsentiert von SLT, eurem Spezialisten für Logistik und Verkehr aus dem Norden.
Tag gesagt und herzlich willkommen zu Nachspielzeit, dem Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung. Mein Name ist Ben Brümmer und an meiner Seite darf ich wie eh und je meinen geschätzten Kollegen Tommy Baschner begrüßen. Moin.
Moin Ben, wie eh und je hast du schon länger nicht gesagt.
Ich habe gedacht, ich bring's mal wieder rein.
Passt ja eigentlich auch nicht mehr so ganz, weil waren ja doch ein paar Veränderungen. Aber wir wollen nicht gleich losschnacken, sondern erstmal unseren Gast begrüßen. Robert Müller. Hallo Robert.
Ja, moin, grüß euch.
Die Legende ist im Studio, Drittliga-Rekordspieler. Da hat er schon ein breites Schmunzeln im Gesicht. Ich glaube, uns erwartet heute eine spannende Folge mit vielen coolen Einblicken. Aber bevor Tommy mir wieder sagt, hier irgendwas einordnen und muss mich wieder bremsen, das passiert ja ab und zu mal. Tommy, führ doch mal so ein bisschen durchs Programm und sag uns, was uns vielleicht so grob erwartet.
Ja, ich würde einfach mal gleich Robert anfangen lassen. Das haben wir ihm, glaube ich, vorher gar nicht gesagt, dass der Gast bei uns eigentlich anfängt, mehr oder weniger, und das letzte Wort hat. Stell dich doch einfach mal ganz kurz selbst vor. Wer bist du? Was zeichnet dich aus? Welche Verbindung hast du zu Hansa und was machst du aktuell?
Also ja, ich bin Robert Müller, ne? Wie schon eben gerade von Ben erwähnt, Drittliga-Rekordspieler. Ich muss bei sowas immer selber lachen, weil ich sowas eigentlich nie erwähne und auch dahingehend sehr bescheiden bin. Habe von 2010 bis 2012 bei Hansa gespielt, sind mit der geilen Truppe aufgestiegen im Jahr 2010, 2011. Leider aber auch das Jahr darauf wieder den Gang in die Drittklassigkeit. Mussten wir antreten. Entsprechend lang ist es her, wann ich hier meine Sporen verdient habe und eine sehr, sehr schöne Zeit hatte. Und habe dann die letzten 5 Jahre jetzt hier in Greifswald verbracht, nachdem ich davor 16 Jahre langes Profifußballleben miterleben durfte. Das war eine spannende Zeit, eine schöne Zeit. Bin auch viel rumgekommen, habe viele Vereine gehabt, ungewollterweise. Und ja, bin jetzt beim SV Siebenbürgen in der Oberliga mit als Trainer angestellt und ja, mache dort die Videoanalyse, Inhalte etc., bereite die Jungs vor und macht mir unglaublich viel Spaß, das zu machen, weil das mein Leben ist und auch bisher immer bestimmt hat. Habe noch nebenbei eine Frau gefunden hier in Greifswald, die noch 3 Kinder hat, mit der ich sehr glücklich bin und wir im Sommer heiraten. Also es könnte momentan nicht besser laufen.
Das klingt hervorragend und wir ergänzen, also man könnte noch ganz viel ergänzen, Ben, ne? Aber ich würde mal sagen, wir ergänzen nur, dass wir natürlich heute auch einfach mal den perfekten Gast ausgewählt haben, weil Hansa hat gerade eine englische Woche hinter sich. Hansa kämpft wieder um den Aufstieg, wie damals, zu deiner Zeit in die 2. Bundesliga. Und Hansa spielt als nächstes gegen den SVW in Wiesbaden. Da hast du auch 3 Jahre gespielt, hast da ja also auch irgendwie eine Verbindung hin. Und deshalb, Ben, passt das, glaube ich, ganz perfekt heute, ne?
Ja, allgemein. Also wenn man nochmal überlegt, seit Januar 2021 bist du schon Drittliga-Rekordspieler. Um es nochmal genau zu nennen, 348 Spiele in 11 Spielzeiten und 17 Tore als Defensivmann. Das ist eine Quote unter anderem gegen, ja, für wen, Wiesbaden auch, VfR Aalen, KFC Oeding, hast du auch mal ein halbes Jahr gerockt, dann Energie Cottbus und die Spielvereinigung Unterhaching. Das sind schon einige große Namen, da sitzt eine Menge Erfahrung neben uns. Du schmunzelst schon wieder so.
Ja, also die schönste Zeit war noch, tatsächlich auch in Kiel hatte ich auch eine schöne Zeit. Das war davor, als ich nach Rostock gekommen bin. Und die 2 Jahre, die ich mit Jena verbracht habe, da hat die 3. Liga das Gründungsjahr gehabt. Das war 2008, 2009. Da sind wir auch mit Jena von der 2. abgestiegen. Das war auch sehr spannend, weil keiner wusste so richtig, ne? Okay, was ist das jetzt eigentlich? Neu gegründete Liga ist ja immer so ein Punkt. Was fängt man damit an? Ja, und das war damals, als noch sehr viele Ostvereine auch drin gespielt haben, auch noch ein bisschen was anderes, weil es natürlich mit den Derbys, die bei uns stattgefunden haben, einfach eine geile Sache war, weil viele Zuschauer eben die Stadien füllen, gerade was so die Mannschaften aus Chemnitz angehen, gerade auch Zwickau, dann Erfurt, Jena sind ja alle nicht mehr vertreten in der 3. Liga, ist so ein bisschen traurig eigentlich, ne, weil man gerade ja diese Duelle sehr gerne auch auf dem Level haben möchte, wo man sagt, okay, das ist Profifußball, auch wenn sie unter den Bedingungen sicherlich arbeiten. Das ist ein bisschen schade, da würde ich mir gerne wünschen, dass diese Vereine wieder den Weg wieder zurückfinden und wenn das auch noch Aue runterkommt, dann kein gutes Gefühl.
Ja, Erfurt war ja tatsächlich sogar eine ganze Weile auch Spitzenreiter der ewigen Drittliga-Tabelle, ehe sie das dann erwischt hat und jetzt ja auch aus finanziellen Gründen dann, ne, da sie irgendwie dann ja abgestiegen sind. Jetzt kämpfen sie darum, sich dazu wieder neu aufzustellen und oben anzuklopfen. Bin mal gespannt, wie sich das so entwickelt. Ich glaube, im nächsten Jahr hat die Regionalliga Nordosten direkt einen Aufstiegsplatz, ne? Und dann wird es wahrscheinlich noch mehr hauen und stechen.
Dann wird es noch mehr hauen und stechen. Jetzt habe ich gelesen, Aue hat jetzt will jetzt einen 10-Millionen-Etat aufstellen, ne, was im Kicker stand. Da denkst du dir auch, wow, Respekt. Ne, für vierte Liga 10 Mille, schon ordentlich.
Auf alle Fälle. Okay, Robert, bevor wir vielleicht zu Hansa kommen, würde ich einfach mal damit einsteigen. Wir haben jetzt schon deine Station erwähnt und du hast selbst schon gesagt, dass du zweimal dann abgestiegen bist mit Jena und mit Hansa und mit Cottbus leider auch nochmal, wenn wir da richtig informiert sind. Was hat das mit dir gemacht, so diese Auf- und Abstiege? Aufgestiegen bist du auch zweimal, wenn wir das richtig recherchiert haben, und eben dreimal abgestiegen. Wie bist du damit umgegangen?
Oh, jeder Abstieg bedeutet auch immer so ein bisschen, dass man es selber auch nicht geschafft hat, ne? Mit so einer Mannschaft auf dem Platz zu performen, du willst ja erfolgreich sein als Fußballer, das willst du ja mal maximal, und dafür bewegst du deinen Arsch ja auch jeden Tag. Stehst auf und gehst abends in die Hütte und ernährst dich gesund und versuchst dann diese 90 Minuten, die Training sind. Und so viel ist es am Tag dann nicht, ne? Da muss man schon sagen, das ist schon ein sehr toller Job, den man dann auch ausübt und macht und nicht irgendwo 8 Stunden rumsitzt oder was irgendwie dem nachgehen kann, was man sein Leben lang gerne fühlt und das Hobby eben zum Beruf macht. Das macht dich schon so ein bisschen, ne, was kommt als nächstes? Ich habe das in Ina gehabt, da meldest du dich dann vorher an beim Amt und sagst, okay, mal gucken, was im Sommer passiert. Weißt ja nie genau, wie es weitergeht. Wird deine Person weitergefragt? Bist du spielerisch gut genug oder musst du dir was Neues suchen? Das hat dann die ersten 4-5 Jahre noch so, ich sag mal, im gewissen Rahmen war es für mich entspannter, weil du weniger darüber nachgedacht hast, weil ich einfach jünger war. Und je älter du wurdest, desto mehr hast du dir gedacht, Mann, ey, einfach mal entspannt, mal wirklich 4-5 Jahre im Verein. Ne? Nicht Gedanken groß machen, geht es jetzt nach unten, sondern eine entspannte Saison spielen. Ne? Vielleicht auch sogar aufsteigen, das wäre doch mal schön. Und nicht schon den nächsten Umzug planen oder nach einem Jahr wieder die Zelte abreißen. Das habe ich in den ersten 5 Jahren extrem gehabt. Das war wirklich, also heute würde ich sagen, es war super anstrengend. Ich weiß nicht, warum ich das so locker weggesteckt habe. Weil ich in den ersten 5 Jahren 4-mal umgezogen bin, von Berlin nach Jena, von Jena nach Kiel, von Kiel nach Rostock, in Rostock nochmal selbst umgezogen, weil getrennt. Da hatte ich so 2-mal die Spielzeiten, wo ich in Wiesbaden 3 Jahre hatte, dann in Aalen auch 3 Jahre. Und ab Aalen oder ab Uerdingen dann dieses halbe Jahr Richtung Cottbus und Unterhaching war dann nochmal super wild, wo du auch nicht zur Ruhe gekommen bist. Ne? Und das macht keinen Spaß. Das weiß ich aus Erfahrung, dass je älter es wird, desto anstrengender wird es auch gerade das Familienleben, wenn man dann, ich meine, ich war jetzt klar auch in Beziehung, aber jetzt nicht in der Familie, wo ich sage, ich hatte jetzt Kinder mit dabei, dann ist das schon unglaublich anstrengend, dann ist Fußball einfach nicht familienfreundlich. Das muss man auch ganz klar sagen. Ich selbst habe es ganz gut weggesteckt, wann trotz dessen, dass es ich länger gerne irgendwo zum Beispiel auch in Rostock geblieben wäre, weil die Lebensqualität einfach auch wunderbar und toll ist, ne? Wenn du aufstehst, trainierst morgens, triffst dich am Nachmittag mit den Jungs zum Kaffee oder am Strand in Warnemünde und abends trinkst noch eine Runde und sagst dann, jo, bis morgen, Männer, ist einfach High Level, ne? Macht einfach Spaß. Ne? Bist ja nicht in München, ne? Verdienst aber auch nicht wie München, hast aber trotzdem eine sehr enthusiastische Stadt, eine sehr schöne Stadt auch, mit viel Lebensqualität, wo viele auch Urlauber hinkommen, was ich ja selber weiß von früher. Deswegen hat das reißt dich dann schon wieder ein bisschen runter und denkst, oh fuck, jetzt hast du echt schön 2 Jahre gehabt, ne? Und musst jetzt wieder diesen anderen Weg antreten und diese Veränderung jedes Mal mitzunehmen. Ich bin ein sehr offener Typ, sehr umgänglich, sehr entspannt. Deswegen ist es mir generell nicht schwer gefallen, sich immer wieder neu dran zu gewöhnen, weil du immer wieder neue Stadt hast, ne? Neue Menschen, neues Trainerteam in der Regel. Das macht es dann nicht einfach und das macht auch keinen Spaß. Aufstiege dazu natürlich umso mehr. Die verbinden, das bleibt für ewig. Da hast du einen ganz anderen Push, da denkst du auch, geil, was haben wir heute gemacht, dieser Aufstieg 10-11 war. Von den Jungs her, wir haben einfach als Mannschaft super harmoniert und haben auch überragend performt. Da wird nicht die ganze Offensivreihe sehe, die bei uns war, mit Ziege, Schiedi und Tobi Jindicke und Molatai.
Und die Namen aussprechen, ne? Björn Ziegenbein, Marcel Schied und Tobias Jindicke.
Richtig, ja. So, die waren mit Molatai, waren das einfach, ne? Die haben überragend performt. Ich habe mit Kevin Panewitz, alias Panne, der mit dem ich auf der 6 gespielt habe, so das hat eine geile Zeit einfach. Ne? Das hat man so und diese Zeit wünscht man sich, etwas mehr hätten genießen zu können, als es damals der Fall war, als es einfach so in diesem Flow war. Dann fliegt die Zeit, es ist so schnelllebig. Wenn ich heute darauf zurückgucke, hätte ich mir gewünscht, dass man das intensiver wahrnimmt.
Ja, du hast gesagt, wie schön das hier war zu leben auch, die Lebensqualität. Seit Sommer 2021 bist du zumindest zurück in MV. Ich kann mich noch daran erinnern, das war damals mein Auftrag. Mensch, der Greifswalder FC hat Robert Müller verpflichtet. Riesensensation. Ben, Mensch, ruf den doch mal an. Und dann haben wir beide telefoniert, da warst du gerade im Auto auf dem Weg nach Greifswald. Ich glaube, irgendwo aus dem Süden bist du losgedackelt, hast gesagt, Mensch, ich habe jetzt Zeit, lass einfach telefonieren. Und das haben wir dann auch lange gemacht. Du warst auf jeden Fall Leader beim Greifswalder FC in der Oberliga Nord. Und ihr habt dann auch den Aufstieg in die Regionalliga geschafft am Ende der Saison. Sportlich natürlich ein Erfolg. Für dich persönlich ging es danach ja dann leider bergab, zumindest was die Spielerkarriere angeht. Du musstest deine Karriere wohl oder übel beenden, wurdest ausgebremst. Wie war das für dich und was hat dich im Endeffekt dazu gezwungen, die Fußballschuhe an den berühmten Nagel zu hängen?
Gezwungen hat mich nachher mein Körper. Und zwar nicht auf die schöne Art und Weise, ne, sondern eher auf dieses, ja. Also du hast gedacht, du kannst noch länger spielen, ich möchte es aber nicht mehr. Haben wir natürlich auch schon gewusst, als ich mich bewusst für diesen Schritt nach Greifswald entschieden habe, dass ich, meine Ärzte und meine Physiotherapeuten sind alle in München in der Ecke, also ziemlich weit weg. Das heißt, wenn ich etwas habe, dann wird es schon schwierig. Deswegen habe ich mit Tobi Hamann, der dann auch in Rostock hier ansässig ist, paar Termine gehabt, wo ich dann ab und zu mal war, wo ich gemerkt habe, ne, okay, da muss ich ab und zu mal hin, damit das so ein bisschen auch funktioniert. Ich habe mich in Unterhaching, als ich mit Unterhaching dann verlassen habe, super gefühlt. Ich habe noch 35 Spiele gemacht in der dritten Liga und ich war topfit. Ne, und dann erwartest du nicht, dass innerhalb von einem Jahr dein Körper dir so eine Signale sendet. Ich war im Oktober das erste Mal zum Spritzen. Im März, Februar war ich das zweite Mal unten. So, und im Juni hat es dann das dritte Mal klack gemacht und habe dann den Aufstieg quasi noch miterlebt, war auch noch mit dabei, habe auch noch ein paar Minuten gespielt, aber habe dann gemerkt, okay, jetzt gehst du im Sommer mal runter und lässt das mal checken, weil nicht gut, wenn du dich nicht mehr bücken kannst, dann hast du das Gefühl, das ist nicht mehr so richtig. Ja, und das war dann von, ich habe damit gerechnet, dass es vielleicht ein, zwei Monate dauern wird. Naja, am Ende war es ein halbes Jahr und konnte mich danach trotzdem nicht mehr so richtig in die Bewegung bringen. Und musste dann so ein bisschen akzeptieren und das sehr widerwillig, weil ich das liebe, was ich mache. Also wirklich liebe. Und wenn ich heute noch könnte, also ich trainiere heute auch ab und zu noch mit, ne, weil ich einfach Ball, Ball, Ball verrückt bin, muss man einfach so sagen. Und diesen Sport so dermaßen liebe, weil auch zu Hause nur Fußball läuft, aber das ist ein anderes Thema, dass ich dann 23 quasi mit der Saison im Sommer aufgehört habe oder aufhören musste und mich das dann schon relativ, ja, in so ein mittelgroßes Loch gehauen hat. Ja, das muss man sagen, mal kurz einen Hammer rausgeholt und mal ein paar Löcher in die Diele und dann stecken wir dich da mal rein, dass ich das nicht selbst bestimmen konnte, wann dieser Moment ist, des Aufgebens oder des Aufhörens, besser gesagt. Das hat sehr an mir genagt. Ja, das kann ich nicht anders sagen. Das war so ein paar Wochen, wo ich keinen guten Lebensrhythmus hatte, das muss man dazu sagen. Viel telefoniert habe, auch mit der Familie. Ja, und dann hatte ich nebenbei noch eine Frau kennengelernt, mit der ich da aber sehr, sehr, ja, die einfach ein riesengroßes Herz hat, die auch meine Frau wird jetzt, mit der ich mich da sehr gut austauschen konnte, die mich da immer unterstützt hat und viele Phasen auch, in denen ich mich bewegt habe, nachdem es aufgehört hat, mit ihr drüber sprechen konnte und die mich da auch gut aufgefangen hat. Ne? Das war jetzt nicht so, dass ich in Therapie irgendwo war, das nicht, aber ich habe gemerkt einfach, mir geht es damit überhaupt nicht gut, weil das, was ich jetzt mein Leben lang gemacht habe, die letzten 30 Jahre, kann ich jetzt nicht mehr machen. Also ich kann nicht mehr auf dem Platz stehen. Ich habe danach meine B-Lizenz gemacht und habe das erste Mal wieder auf dem Platz gestanden. Das weiß ich noch. Ich habe Juli 23 hat es angefangen, die B-Lizenz. Und im Juli 23 haben wir das erste Mal dieses Zusammenkommen gehabt. Ne, diese erste Präsenzphase, die sie so schön nennt, für 3 Tage. Und war super witzig, wir hatten eine geile Truppe und wir sollten dann auf dem Platz natürlich dann die Übung vorstellen, ne, dass alle zusammenkommen und okay, jetzt spielen wir das mal durch. Und da musst du ja auch mitwirken, weil du bist ja nicht nur ne, Zuschauer, sondern...
Muss man
auch
vielleicht noch dazu sagen, Trainer-B-Lizenz.
Genau. Trainer-B-Lizenz.
Vielleicht wissen manche nicht, was damit gemeint ist.
Richtig, und das war das erste Mal, dass ich wieder auf dem Platz stand und mich bewegt habe. Und natürlich in meinem voll übermotivierten Eifer beide Einheiten maximal durchgezogen habe. Und ich am nächsten Tag, die Jungs mussten mich tatsächlich stützen, damit ich zum Frühstück kommen. Also es ist heute, es ist super, also wenn ich drüber, also heute kann ich drüber lachen. Ne, und die Jungs haben mir auch Schmerzmittel gegeben, die waren überhalb einer Ibu 400, auch keine 800er. Es war, ich konnte mich nicht bewegen. Also für 4-5 Tage war ich komplett schachmatt gesetzt. Das war ein Rollstuhl wäre okay gewesen. Ne? Ich habe mich tatsächlich aufs Klo gequält und dachte nur, ach du heilige Scheiße, wie willst du dich je wieder normal bewegen? So, und das war ein brutaler Knockdown so ein bisschen und habe dann gedacht, na mal gucken, vielleicht bekommst du es ja über die Tage mal hin, wieder mal ein bisschen dich zu bewegen, ne? Weil wer rastet, der rostet, ist halt einfach ein dummes Sprichwort, aber es passt einfach, dass der Körper sich wieder an gewisse Dinge bewegen und auch wieder erinnern muss, dass er die Abläufe kennt. Das habe ich dann Stück für Stück wieder ein bisschen getan und habe dann tatsächlich jetzt noch ein bisschen dann Landesklasse-Fußball gespielt und kann mich jetzt auch wieder halbwegs bewegen. Ja, ich habe Probleme jeden Tag, ja, ich mache was dafür jeden Tag, ohne wird es nicht gehen.
Dagegen machst du was.
Ja, dagegen mache ich was, natürlich.
Ich glaube, ich kann da ganz gut mitfühlen, weil diese Trainerlehrgänge kennen Ben und ich ja beide auch. Und ich war dann auch schon ein bisschen älter, als ich dann vielleicht mal zu irgendwelchen Verlängerungsveranstaltungen musste und so. Dann spielten wir ja auch mal durch. Und vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die das eben nicht so kennen, da ist ja nun mal ganz gemixt vom Alter her. Da hast du halt auch mal einen 70-Jährigen dabei oder so. Und da gehen dann die Arme eher runter oder die melden sich gleich vor Beginn des Kurses ab, dass sie die praktischen Sachen nicht mitmachen. Und ich war dann auch so wie du, ich war auch immer heiß und wollte alles mitmachen und auch in den Lehrproben dann, wenn es bei Prüfungen war oder so, ne, dann habe ich auch jede Lehrprobe mitgespielt und nächsten Tag ging mir das nicht ganz so krass wie dir, aber von daher kann ich so ein bisschen mitführen. Ich glaube, jeder Altherren-Spieler, der jetzt hier zuhört, wird das auch kennen, gerade wenn die Saison immer so losgeht oder dann nach der Winterpause und in einem Altherren-Fußball. Ben wird das noch nicht so kennen, aber im Altherren-Fußball wird ja jetzt nicht so viel trainiert und dann spielt man da gleich ohne eine Vorbereitung eigentlich und ja, dann merkt man auch jeden Muskel und Knochen und so.
Ja, du hast ja gesagt, den Trainerschein B-Lizenz hast du gemacht. Stolzer Besitzer, also dieser B-Lizenz. Ab und zu dribbelst du ja auch noch auf bei der HSG Uni Greifswald. Fußball-Landesklasse, 8. Liga, noch ehrlicher Fußball. Zurück im Amateurfußball. Seit Anfang September 2025 bist du jetzt beim MV-Oberligisten SV Siedenbollentin. Bolle, ne? Liebe Grüße an den Edelfan, André Benino. Der ist ja auch treuer Fan der Ostsee-Zeitung. Seitdem bist du da als Co-Trainer aktiv und übernimmst zum Beispiel die Videoanalyse und ganz viel Trainingsgestaltung und Co. Und das hat ja anscheinend ganz gut funktioniert, denn seit Anfang des Jahres wurde ja sich darauf geeinigt, dass die Zusammenarbeit länger geht. Und wenn wir uns nicht täuschen, Verlängerung bis zum 30. Juni 2029, machst du das ja jetzt auch voll und ganz und konzentrierst dich komplett auf der SV Siedenbollentin.
Ja, das hast du hervorragend zusammengefasst. Besser hätte ich auch nicht sagen können. Genau, es hat sich durch mehr oder weniger einen Zufall ergeben, dass ich letztes Jahr mit Lukas Knechtel, Spieler davon, also von ein, zwei Spielern noch, die ich natürlich von Greifswald, von Saison kenne, als ich mit den Jungs aufgestiegen bin, die sind jetzt auch noch dort bei dem Verein in der Verbandsliga, sind jetzt dieses Jahr, also sind jetzt in der neuen Saison aufgestiegen und jetzt in der Oberliga tätig und deswegen kenne ich noch ein, zwei Leute, mit denen ich auch noch Kontakt habe und wir befreundet sind, sage ich mal. Und der hat dann gesagt, naja, möchte ich mal vorbeikommen, ne? Vielleicht gibt es ja nochmal so einen kleinen Input für uns und ja, gut, dann machen wir das. Dann habe ich mich mit Christoph Hacker getroffen, ne, der Cheftrainer, Chef, Hauptsponsor etc. ist und haben das dann 3 Monate auf Probe gemacht, habe das dann mit meiner Arbeitsstelle abgesprochen und hat sich dann jetzt so ergeben, dass es anscheinend nicht so schlecht lief und für mich dann jetzt die Möglichkeit besteht, einfach nur noch im Fußball zu arbeiten, mit dem Verein, mit den Jungs, was sehr viel Spaß macht. Ja, ich das liebe, auf dem Platz zu stehen, Dinge zu vermitteln, Werte zu vermitteln. Dass nicht alles von heute auf morgen geht, ist auch klar. Ne? Das ist im Oberliga-Bereich. Ne, da reden wir nicht vom Profifußball, aber auch nicht mehr weit weg davon. Also schon ein gehobenes Niveau. Macht echt viel Bock. Ich kann das nicht anders sagen. Auch die Analysen, na klar, wenn man ein Spiel verliert, dann macht das weniger Lust. Aber auch da haben wir die Möglichkeit, mit den Jungs uns hinzusetzen. Wir trainieren 3-mal die Woche, plus dann das Spiel am Wochenende. Sind Maximum versuchen, auf dem Platz das umzusetzen, was wir uns irgendwie vornehmen. Und die Jungs auch absolut willig sind, das anzunehmen, umzusetzen. Klappt mal mehr, mal weniger. Ende das Ganze mal. Fußball ist ein Fehlersport, da brauchen wir jetzt auch nicht, ne? Uns irgendwelche Sachen um die Ohren hauen. Aber von daher macht das ganz, ganz viel Spaß. Ich liebe meinen Job dahingehend und kann mich nur noch mit dem Fußball identifizieren, den ich von morgens bis abends dann auch tatsächlich um mich habe. Wie gesagt, vorhin schon kurz angeklungen, bei uns läuft nur Fußball zu Hause, wenn die Kinder nicht da sind. 24-7. Meine Frau sagt, ja Schatz, guck das mal, die muss auch mal herhalten, wenn dann die Taktiktafel vor ihr steht und ich ein paar Dinge erkläre oder ich im Video zeige, guck mal, was wir da gemacht haben. Aber das ist alles okay. Ne? Ich bin ja froh, dass meine Frau dahingehend so ist, dass alles mitmacht und auch sich einfach für mich sehr freut, dass ich jetzt diese Möglichkeit habe, da jetzt über einen längeren Zeitraum das zu gestalten. Den nächsten Schritt dann auch in der Trainerlizenz auch weiterzugehen. Das wäre dann die A-Lizenz, für die ich mich dann auch noch bewerben möchte. Ja, und so hat jetzt in den letzten Jahren alles so ein bisschen seinen Lauf genommen aus, wo man sagt, man muss jetzt das Leben des Fußballs beenden und ist trotzdem irgendwie nicht draußen, weil hätte ich mir auch schlecht vorstellen können, habe ich auch gemerkt, ohne Fußball geht es halt irgendwie nicht. Deswegen schön noch ein bisschen zu kicken in der 8. Liga, macht super viel Spaß, es ist sehr entspannt. Ja, die Grundrasen tun manchmal weh, weil die etwas härter sind und schlecht für meine Hüfte und für meinen Rücken, aber Nein zu sagen und ach, es ist doch nur einmal, muss es dann trotzdem herhalten.
Jetzt kommt Werbung.
Moin Leute, ihr fragt ja inzwischen regelmäßig, was wir bei SLT eigentlich so machen. Wenn ein 80 Meter langes Rotorblatt von A nach B will, dann checken wir, ob die Brücken halten, die Straßen nicht zu eng sind und der Verkehr rechtzeitig umgeleitet wird. Und das tun unsere 250 Mitarbeitenden an 11 Standorten in Deutschland und Österreich. Verstärkung ist erwünscht. Wenn ihr also wissen wollt, was der Hauptpartner des FC Hansa Rostock noch so macht, dann folgt uns einfach auf Instagram oder besucht uns auf slt-unternehmen.de.
Eigentlich ist es auch eine gute Stelle jetzt, um den Übergang wieder zu finden zum FC Hansa, weil ihr habt vor gar nicht allzu langer Zeit ja auch gegen die zweite Mannschaft des FC Hansa gespielt, 1-3 verloren. Bei Hansa war Max Hagemose aus dem Profikader dabei, stand im Tor. Und, was vielleicht auch gerade aktuell sehr interessant ist, Finn Ole Lang hat auch mitgespielt. Der ist jetzt gerade, ja, wurde gerade bekannt, dass er den FC Hansa leider verlassen wird, aus der Hansa Nachwuchsakademie nach Bochum wechselt, in die A-Jugend. Vielleicht ist jetzt nur ein Randthema, soll es heute sein, aber vielleicht magst du kurz sagen, wie hast du den da wahrgenommen im Spiel und wie schade ist es auch, wenn so talentierte Spieler, vorher ist auch schon Tom Bader gegangen zum FC Augsburg, jetzt eben Finn Ole. Wie hast du den da wahrgenommen und wie siehst du das, dass Hansa das ja nicht schafft, nenne ich es jetzt mal, auch vielleicht gar nicht zwingend den Willen hatte bei dem einen oder anderen, die Jungs zu halten, aber ja, aber eigentlich hat man als Fan ja irgendwie Bock drauf und das sagen ja auch Amir Chapuzadeh und der Vorstand, Talente aus dem eigenen Nachwuchs zu sehen bei den Profis.
Das sollte immer das Ziel sein, ne? Weil man kann sich ja nicht jeden Spieler mal so locker flockig aus der Hüfte schütteln und basteln und bauen. Ich habe tatsächlich Finn Ole in dem U16-Lehrgang noch gehabt, als ich bei Martin Moss mit drin bin, weil der Trainer ist für den Jahrgang.
Martin Moss, Landesfußballverband.
Genau, ist der Verbandssportlehrer.
Genau.
Und Landesausfalltrainer. Richtig, und bei dem habe ich 2-3 Lehrgänge mitgemacht. Deswegen kannte ich ihn schon vorher. Und wo wir auch schon ein bisschen diskutiert haben, man hat ja dann seine, weiß nicht, 15-20 Leute davor, macht das mit, macht das Training mit, trainiert auch nochmal ein bisschen mit, um die Jungs mal ein bisschen kennenzulernen, um zu vermitteln, okay, was bedeutet das wirklich auch, Profifußball, also Fußballer zu werden, dieser Weg dorthin, was sind dort alles so für Mechanismen, die man durchläuft, und das war jetzt einer der wenigen, sage ich mal, wo man schon gesehen hat, ja, okay, da ist eine gewisse, oder sind gewisse Talente da, wo man sagt, kriegen wir vielleicht hin. Mit einer gewissen Zeit wird man das auch sehen, ob das dann weitergeht oder nicht, weil A- und B-Jugend ist immer das eine, Männerfußball dann das andere. Und dieser Sprung ist halt eben schon der größte, muss man einfach sagen, weil da trennt sich dann auch die Spreu vom Weizen. Ich habe bei Hertha BSC gespielt in der Jugend, wer hätte da alles Profi werden sollen?
Muss man dazu noch sagen, das haben wir vorhin vergessen, du hast bei Hertha auch ein Bundesligaspiel bestritten.
Ja.
Gegen Alemannia Aachen damals. Das wollen wir natürlich nicht unerwähnt lassen.
Deutscher Meister und deutscher Pokalsieger mit den Hertha-Jüngern.
Genau, also wir waren damals schon eine sehr, sehr gute Truppe. Dahingehend weiß ich schon auch um das Level, wo ich weiß, Kevin Boateng, Jerome Boateng, Ashkan Dejagar, Patrick Ebert, Pascal Bieler, so das sind alles mein Jahrgang gewesen mit den Jungs, mit denen ich da gekickt habe. Nationalmannschaft nachher noch Eugen Polanski, Manuel Neuer, die wussten schon alle, wie das funktioniert, das Spiel, ne, muss man sagen. Und da hast du dann gemerkt, okay, wie sind wir hier mehr Pom so ein bisschen und wie ist das Berliner Verhalten? Ja, ist natürlich, ne, da reicht eine Welt, reicht ja nicht, die dazwischen liegt, weil die in Berlin, die spielen für ihr Leben anders Fußball, weil die ja auch dann nur Fußball haben, ne, und wir sind ja alle so wohl behütet, ne, MacPom so, ja, mein Kind, und mach doch mal, aber sei auch mal eklig, ne, sei ja mal dreckig auf dem Platz.
Aber
ne?
Da war, Finn Ole war schon, also ist mein Eindruck, der war schon so einer, der dann diesen Biss hatte, dieses so dich raufen, nenn es jetzt mal raufen wollen, ne? So durchsetzen wollen. Ja,
Mentalität einfach auf den Platz bringen. Genau, ja, das ist ja einfach wichtig. Ne? Heute sagen wir mal so, Qualität ist das eine und wenn du das mit der Mentalität verbinden kannst, ja, dann hast du schon super Voraussetzungen. Ne? Das muss man, das ist die Basis für alles. Und wenn die Mentalität nicht die Basis ist, wirst du mit dem Talent allein nicht weit kommen. Du kommst vielleicht auf ein gewisses Level und du wirst vielleicht auch Bundesligaspieler. Aber ob du wirklich auch dann ein Superstar wirst, ne? So ein Wirtz zum Beispiel, dass der fußballerische Qualität, da brauchen wir nicht überreden. Ne? Aber der hat auch den Biss und den Willen, was der gegen den Ball arbeitet bei Liverpool. Ja, da sagst du dir, wow, krass, das hätte ein Neymar nicht getan, ne? Oder hat es nicht getan, sagen wir so. Und deswegen finde Ole, dass er jetzt woanders hingeht. Dafür bin ich viel zu weit weg, um das irgendwie zu erklären, ne? Und auch mit da ein Urteil bilden zu können. Schade ist es natürlich. Hat er auch beim Profikader mittrainiert, zumindest, was ich gelesen habe. Hat jetzt da auch einen ordentlichen Eindruck gelassen. Wir haben kein gutes Spiel gemacht, muss man sagen, auch fertig verloren. Ich wünsche dem Jungen alles Gute auf jeden Fall. Ne? Das ist ja schön, dass man jetzt so den nächsten Step oder für ihn der nächste Step ist. Warum auch immer der zustande gekommen ist, dass Hansa ihn nicht halten konnte oder ihn nicht überzeugen konnte. Da sind ja ganz viele Mechanismen. Das ist auch mal ein Berater, Familie, Geld, ne? Perspektive, ganz viele Dinge, die dann letztendlich mit
wahrscheinlich
reinkommen.
Eine wichtige Sache, die du ansprichst, Perspektive. Bochum hat eben die U23 in der Regionalliga. Hansa ist eben nur in der Oberliga und ja, ich glaube, das ist so
ist schon ein Unterschied,
ne, für so einige Jungs gewesen. Ne? Wenn man so denkt, Calvin Brackelmann ist damals zum 1. FC Köln, spielt heute 2. Liga bei Paderborn. Im vergangenen Jahr ist Luis Labens weggegangen, um Regionalliga zu spielen. So, das ist, glaube ich, ein wichtiges Argument, ne? Wenn man dann als U23, U21 Spieler Regionalliga spielen kann, um den als Zwischenstep so, ne?
Ist als Zwischenstep ein anderer als eine Oberliga. Ja, also muss man sagen, das Jahr, was sie vor 3 Jahren U23 dann in der Regionalliga gespielt haben und dann wieder abgestiegen sind, da hast du auch gemerkt, dass da ein anderer Wind weht. Ja, das ist das eine. So, wenn jetzt natürlich so wie Stuttgart oder so wie Hoffenheim eben die Möglichkeit hast, noch in der 3. Liga zu spielen, ja, das ist noch besser, weil in der 3. Liga wird schon ein sehr zweikampfbetontes Spiel, ne, weniger taktisch geprägt, was in der 1. Liga schon deutlich mehr ist. Entsprechend muss man sich da auch mal durchsetzen, man muss mal seinem Mann stehen. Ne? Wenn du aus der Jugend kommst und bist in der 3. Liga, bist da reingeworfen, ja, dann, ne, good luck, dann gib Gas. Ne? Dann wehr dich, zeig Präsenz, mach die Brust raus. Ne? Fehler werden verziehen, das ist kein Problem. Es kommt immer darauf an, wie du mit den Fehlern umgehst.
Wenn man jetzt guckt auf den Hansa-Kader, auf den aktuellen, alle Jugendspieler, Berno Dietze, Felix Ruschke, Tim Krohn, der jetzt gerade verliehen ist, aber all diese Spieler haben in dieser Hansa U23 Regionalliga-Mannschaft gespielt, ne? Dieses eine Jahr, was du eben angesprochen hast. Also das ist schon, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Argument.
Es ist auch, ist wichtig. Also man sieht es ja auch bei Berno Dietze, hervorragender Fußballer, ne? Wenn er das so weiter, ich weiß nicht, wie er, ne, von der, als Typ er ist, ich sehe nur das Fußballerische und das Fußballerische finde ich echt super, ja, weil er nicht so der typische, nicht so ein Basisspieler ist, ne, weil er Bewegung einfach hat, die andere nicht haben. Da muss man einfach, da grenzt er sich schon klar vorab, kann immer mal ein 1-gegen-1 lösen, der macht am Wochenende auch dann gut das Tor, setzt sich da gut durch, ne, schiebt den dann in die lange Ecke rein. So hat dann, am Wochenende haben sie aber alle performt, ne, muss man auch dazu sagen.
Heute bei Hansa.
Ja, das ist ein guter Switch, gerade wo wir Benno Dietze, Felix Rusch gehören. Was passiert gerade bei Hansa Rostock? Ja, der FC Hansa konnte sich durchsetzen. 5:1 zu Hause die Zebras zerdroschen, gegen den MSV Duisburg gewonnen. Das war ja wirklich eine sehr aufregende erste Halbzeit schon mit vielen Toren, wo das Spiel quasi entschieden war. 4:1. Am Ende eben 5:1. Und Benno Dietze hat getroffen, wir haben darüber gesprochen, Felix Ruschke nach fast einem Jahr Verletzungspause, hat sein Comeback gefeiert, durfte da auch nochmal spielen, hat sich gleich, Tommy hat mit ihm gesprochen danach im Spiel, hat gleich, da hat man, finde ich, das, was ich gelesen habe, gleich dieses Feuer rausgehört, dass er so darauf gebrannt hat, wieder auf dem Platz zu stehen. Und mit diesem Sieg hat der FC Hansa den Abstand auf die Spitze verkürzt. 3 Punkte sind es noch auf Rang 2, 2 Punkte auf Rang 3. Hansa mischt also weiter voll mit im Aufstiegsrennen. Tommy, du warst im Stadion, wie hast du es erlebt?
Erstmal würde ich noch sagen, das Spiel war am vergangenen Samstag. Wir nehmen heute am Dienstag auf, dass wir das noch wieder kurz einordnen. Dienstag, der 17. März und sind dementsprechend 3 Tage vor dem Auswärtsspiel am Freitag beim SVW in Wiesbaden. Und jetzt würde ich dann die Frage beantworten. Ich fand, es war eine wilde erste halbe Stunde. Das hat ja auch Daniel Brinkmann, der Trainer in der PK, dann so ein bisschen angedeutet. Ne? Da war Da waren viele Torschancen auf beiden Seiten. Ich finde, das kann auch 3-3 stehen oder vielleicht irgendwie auch 5-5 stehen oder so zur Pause. Meinetwegen auch ein Tor vorne Hansa, aber 4-1 war es eigentlich von den Chancen her nicht, von den Spielanteilen irgendwie schon, weil Hansa hat von Beginn an das Spiel gemacht, hat sehr viel Ballbesitz gehabt, aber hat den Gegner eben aus meiner Sicht jedenfalls, Robert, auch ein paar Mal eingeladen zu diesen Chancen, zu diesen Kontern, ne, durch einfache Fehlpässe im Spielaufbau. Hier und da auch so Stellungsfehler, ne, also zum Beispiel das Ding, wo dann Lex Tiger-Lobinger alleine auf Oppi zuläuft, auf das Hansa-Tor und im letzten Moment abgegrätscht wird von Ahmed Gelehn. Da geht dann Viktor Berg ins Kopfballduell, wo der gar nicht hin muss, wo der Innenverteidiger hin muss und er muss den Innenverteidiger absichern. Und so hat Duisburg, ja, Marco Schuster hat gesagt, die eine oder andere Chance zu viel gehabt und generell hat Hansa zu viel Gegentore in den vergangenen Heimspielen bekommen, meinte Marco. Und das sei ihm ein Dorn im Auge. Robert, wie hast du das gesehen? Du hast ja, wie ich gehört habe, du hast ja selbst gespielt mit Sieben Valentin, 1-3 bei Lichtenberg 47 verloren, aber hast du ja jetzt in Vorbereitung auf unsere Runde hier die erste Halbzeit komplett angeguckt.
Richtig, habe ich gemacht. Weil ich mir dachte, das ist schon mal nochmal wichtig. Ne? So ein 5-1 hast du ja nicht jeden Tag. Und vor allen Dingen die erste Halbzeit war ja auch der spannendere Teil von den ganzen Sachen. Und dann war ich auch, ne, wenn du das Ergebnis siehst, ja, relativ klare Angelegenheit. Wenn du das Spiel dann nochmal siehst, dann denkst du dir, oh, ne, hast du gerade besser jetzt das nicht sagen können. Hätte auch ein 3-3 sein können von der Chancenqualität her, die auch Duisburg hatte, ne, wo er eben allein aufs Tor läuft, wo Güllei noch quasi die Monstergrätsche auspackt, wo er aber auch viel zu lange braucht, ne, um zum Abschluss zu kommen, Abstimmungsprobleme gehabt hat. Dann einmal noch, wo Opoff noch einmal sehr gut rettet, wo sie aus einem relativ spitzen Winkel, glaube ich, noch die Chance haben. Und da muss man sagen, dann haben sie auch super effektiv gewesen. Ne, machen das erste Tor in der weiß nicht, 1-10 waren gespielt. Ja, ne, dann kommt Duisburg wieder ins Spiel, ne, dann kommst du in diesen Duisburger Druckphase oder Drangphase hinein und machst da das zweite und denkst dir, boah, super, ne, also danke für das zweite Tor, was ihr uns gegeben habt. 2 Minuten später kriegst du das 2-1, wo du sagst, ne, das hat Peter Vollmann immer gesagt, 5 Minuten nach jedem Tor, ne, runterkommen, stabil stehen, ne, jetzt erstmal, ne, sonst wird der Gegner wild und beruhigt das Spiel selber, ne, damit du den Gegner nicht gleich wieder anfütterst. Und dann ist es so ein bisschen, vielleicht mal 5, 6, 7 Minuten ein bisschen ruhiger gewesen nach dem 2-1 gefühlt. Ja, und dann machen sie gut das dritte. Ich glaube, das war Benno, glaube ich, das Tor, ne? Wo er sich dann gut durchsetzt, wo aber auch Duisburg, muss man sagen, das hat ja auch der Trainer Hirsch gesagt, Dietmar Hirsch, einfach auch schlecht verteidigt. Ne? Also auch das Tor von Le Beau, ja, schönes Tor, ja, aber mein Gott, in welchem Tiefstand bewegst du dich, ne, wenn der Spieler die Ecke kurz ausführt und der Torwart alleine gegen einen Verteidiger verteidigen muss. So, und dann nimmst du das 4-1 noch gerne mit und sagst, okay, bist entspannt in der Pause, 3 Tore vor, dann spielst du es normalerweise runter. Wenn sie es 4-2 noch irgendwie kriegen sollten, dann ist wieder ein bisschen Feuer drin, das ist immer ein bisschen eklig dann, ne, dann fangen die Füße wieder leicht an zu schlottern, ne, und der nächste Pass sollte bitte zum blauen Spieler gehen und nicht zum jemand anderen. Aber so war es dann relativ entspannt und was auch dann dich als Trainer freut, du bringst 2 Spieler rein, ne, die dann nochmal innerhalb von, weiß nicht, einer Minute den Schlusspunkt setzen und sagen, hey, ich bin auch im Team, ich bin Teil davon, habe meinen Beitrag geleistet, ne, dann, also ruhiger kannst du ja nicht schlafen.
Es war auf alle Fälle richtig unterhaltsam und hat Spaß gemacht, glaube ich. Also
total, ja.
Am Ende macht es dann als Hansa-Fan natürlich am meisten Spaß, weil du das Spiel so gewinnst. Aber ich glaube, ein neutraler Zuschauer hatte auch richtig viel Spaß, weil eben viele Tor-10 waren. Und ich finde, Hansa hat eben diese Tore, also bis auf jetzt das Labo-Ding, ne, das war natürlich ein Geniestreich und auch einfach begünstigt durch Fehler. Aber die anderen Tore waren ja auch wirklich schön rausgespielt. Es war ja jetzt nicht so, dass das irgendwelche Zufallsprodukte waren oder so, sondern vom ersten Tor spielt, finde ich, Jonas Dirkner, der auf deiner Position sozusagen spielt, zentrales Mittelfeld, einen überragenden öffnenden Pass. Ne, der ist im halb rechts da, irgendwo im Mittelkreis und kriegt den Pass und ohne lange zu überlegen, zu gucken oder so, weiß der, dass die linke Seite besetzt ist,
genau,
und haut den Ball da raus.
Ne, das Diagonal. Bild nach vor mir, genau. Er kriegt den Pass, er macht auch 2 Kontakte, den ersten mit nach vorne, dann den zweiten später über den Standbein, Diagonal, ja, Verlagerung, ne, runtergenommen und dann muss man auch eine geile Flanke hinter die Kette, scharf.
Ja. Beide Pfosten besetzt
auch. Eklig zu verteidigen, ne? Vorne läuft einer ein, hinter dem Verteidiger kommt der nächste, so gut besetzte Box, ja, dann drückst du den halt auch gut über Linie, nimmst das 1-0 gleich mit, hast breite Brust, Fans sind da, du bist da, ne? Adrenalin wird ausgeschüttet, so ein geiler Start in das Spiel, ne? Dann fühlt sich das schon mal ein bisschen leichter an generell, weil du nicht weißt, okay, es ist Druck auf dem Kessel, ne? Du musst das Spiel gewinnen, ne? Weil es A ist ein Heimspiel, B Spiele werden nicht mehr, sondern weniger. Die Abstände kann man verkürzen, je nachdem, wie die anderen Mannschaften auch eben ihre Spiele vergeigen. So, das haben sie in dem Augenblick, ne, begünstigt durchs 1-0. Die Chancen, die Duisburg ausgelassen hat, zum anderen. Und dann die Effizienz beim 2-0, wo sie das nächste Mal pennen. Auch gut gemacht, ne, ist auch gar keine Frage. So, dann leicht wieder dieses, ne, 2-1, okay, jetzt haben sie es auch sich mehr als verdient, um jetzt auch vielleicht nochmal ranzukommen und den Ausgleich zu machen. Und dann machst du in dieser nächsten Phase dann nochmal durch Benno dann das 3-1, wo er sich gut durchsetzt.
Wo vorher auch die Balleroberung wieder gut ist und dann wird da auch wieder über die linke Seite gespielt, Viktor Berg. Emil Holten ist voll dabei.
Ne? Ja, verlängert den Ball, verlängert den Ball, ne? Da geht auch rein, wo es wehtut, ne? Dann kommst du den ersten und dann setzt sich auch gut durch, schüttelt dann den ersten Verteidiger ab, ne? Körperlich, hat er dann gute Präsenz, hat dann ein bisschen Glück beim zweiten, wo er ein bisschen gestochert wird, aber es ist egal, ne? Du bist in der Aktion drin und du willst das Tor machen. Ne? Da ist nur Fokus auf, wo ist der Ball, wo ist der Gegner. So, und die scheiß Murmel muss da rein. Und dann musst du halt auch mal, kommt es im Fußball drauf an, ist oder doof, aber im Mann gegen Mann-Duell musst du dich einfach durchsetzen. So, und das hat er in dem Augenblick einfach gut gemacht. Ne? Das 3-1 reingemacht, zack, weg die Bohne. So beim 4-1, was Carsten dann macht.
Extrem gierig.
Gierig, ne? Vorne gute Brustmitnahme, dann direkt den Blick nach vorne reingespielt, auf die 6, durchgelaufen, neue Position eingenommen, Ball von Benno in die Tiefe bekommen, genau da muss er hin, da vergisst dann auch Koschkun einzurücken, ne? Weil sonst bekommt er den als Außenverteidiger. Gut, dass er es nicht macht in dem Augenblick. Guter Abschluss, dann gut nachgesetzt und wirklich zwischen Fußspitze und Pfosten, da ist ja nicht mehr viel Platz, ne? Drückt er den Ball dann über die Linie, so, dann ist auch wieder ein Tor des Willens.
Den muss man erstmal machen aus dem Winkel.
Ja, ne? Carsten macht das einfach überragend. Ne, wo man dann die erste Aktion nimmt, weil das ist der Ausgangspunkt als Balleroberung, Ballweiterleitung, neue Position gesucht, in die Tiefe gestartet, der hat schönes Tor.
Ja. Und mein Gefühl war trotzdem in der Pause, das ist noch nicht durch, aber dann finde ich, hat halt Dietmar Hirsch aus meiner Sicht völlig falsch gewechselt und umgestellt, also dann lässt er plötzlich den Patrick Susek, der war ja richtig stark in der ersten Halbzeit, aber an vielen torgefährlichen Situationen von Duisburg beteiligt und auf einmal stellt er den als Schienenspieler da auf, stellt um auf eine Dreier-Fünfer-Kette und der wusste überhaupt nicht, wo er dahin gehört und kriegt dann nachher seine fünfte Gelbe, ist jetzt gesperrt im nächsten Spiel. Also ich finde, dass die zweite Halbzeit hat dann sozusagen Dietmar Hirsch verloren, weil er einfach da nicht gut reagiert hat auf die Probleme, die Duisburg hatte. Es waren aus meiner Sicht Probleme im Anlaufen und ja, dann natürlich, wie du sagst, verlorene 1-gegen-1-Duelle. Ne?
Was geht bei Hansa?
Ja, aber was wir haben, ist auf jeden Fall der Blick auf die Tabelle. Der FC Hansa jetzt auf dem 6. Tabellenplatz mit 50 Zählern. Es ist mächtig eng in der 3. Liga im Aufstiegsrennen. Die Rostocker sind jetzt seit 4 Partien ungeschlagen, 3 Siege, 1 Unentschieden und darunter eben die Top-Teams, Essen, Cottbus und Duisburg weg, nicht verloren. Und wenn wir uns mal an die Hinrunde zurückerinnern, dann ging das mit diesem Duisburg-Spiel los. 2-2 hat der FC Hansa dort gespielt, am Tag der Einheit. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Tommy und ich waren dort auch im Stadion unterwegs. Und das war der Start von einer Serie, 12 Spiele in Folge ohne Niederlage. Aktuell steht der FC Hansa eben bei 4 Partien. Mü, was denkst du, können die Rostocker jetzt im Saisonendspurt wieder so eine Serie aufbieten?
Also wir würden uns darüber freuen. Ich glaube, die Jungs haben jetzt auch genug Selbstvertrauen getankt. In Cottbus nicht verloren, war wichtig. Jetzt Duisburg sehr deutlich geschlagen. So, jetzt kommt das nächste Endspiel. Ne? Also es ist ja immer schön, wenn du weißt, es geht um was auf dem Platz. Ne? Klar willst du immer gewinnen, aber wenn du jetzt auf Platz 10 oder 12 spielst, ne, und es geht nach oben oder unten nichts, ist es eine andere Anspannung, als wenn du weißt, heute ist wieder Pflicht, ne, und wir müssen, weil wir müssen oben dran bleiben. Es gibt wenig Ausrutscher, die man sich leisten darf, weil die anderen Mannschaften jetzt auch nicht gerade so blind sind, dass sie sagen, wir verlieren auch die nächsten 4 Spiele. So, Essen war ja zwischendurch auch mal ein bisschen weiter ins Hintertreffen. 60 zum Beispiel war gar nicht mehr dabei. Die haben jetzt seit 6 Spielen nicht verloren, 5 Siege geholt. Das sind die auch, mischen die auch wieder mit dabei im Kessel mit rum. So, es gilt die Devise, nicht verlieren. Ja, kompakt stehen. Das ist jetzt so, wo du sagst, das kriegen sie ganz gut hin. Klar, Duisburg das Spielende, muss auch sagen, hast du eine Ineffizienz der Duisburger gelebt ein bisschen. Trotzdem hast du es am Ende verdient gewonnen. So, und jetzt ist der nächste Fokus, Freitagabendspiel. Ja, ist jetzt nicht in Rostock, ne, sondern in der Britta Arena. Da kommen jetzt keine 10.000. Das ist auch ein Unterschied, also ich weiß das. aber trotzdem ist das total egal, das ist ein Freitagabendspiel. Ne, und wenn du das gewinnen solltest, mit Blick dann auch aufs Wochenende, kannst du nur auf der Couch liegen, ne, und dir das dann am Samstag, Sonntag angucken, was die anderen machen. So, und deswegen Fokus wirklich nur von Spiel zu Spiel. Da ist es auch nicht auf den Gegner gucken. Natürlich hofft man immer, ja, bitte lass ihn nicht gewinnen oder bitte lass ihn unentschieden spielen. Das ist ja alles andere wäre ja Quatsch. Ne? Aber du musst dich auf deine eigene Aufgabe konzentrieren und das haben sie in den letzten 4 Spielen sehr gut gemacht.
Wiesbaden, haben wir vorhin schon gesagt, kennst du ja gut. Und also die sind ja wirklich seit, die haben 7 Heimsiege in Folge, wenn ich das jetzt noch richtig auf dem Zettel habe, 6 oder 7, bin mir gerade nicht mehr 100% sicher, aber unter dem neuen Trainer Daniel Scherning haben die noch gar nicht zu Hause verloren, sind das zweitbeste Heimteam und ja, haben sich dadurch eben auch oben wieder rangerobbt. Die waren ja, deswegen gab es da überhaupt den Trainerwechsel, waren so ein bisschen in ja, Abstiegsgefahr oder zumindest mal den Abstiegsplätzen sehr nahe im Oktober. Dann musste Nils Döring gehen, dann kam eben Daniel Scherning Mitte November und ja, seitdem in der Daniel Scherning-Tabelle, also ne, alle Spiele, dritte Liga, seitdem Daniel Scherning da ist, werden die sogar Tabellenführer. Also das ist, wird auf alle Fälle eine harte Nummer. Was macht so Wiesbaden aus, so noch vielleicht so aus, auch wenn es lange her ist, aber so aus deiner Zeit, was zeichnet diesen Verein aus? Und vielleicht hast du auch diese Mannschaft dir schon ein bisschen angeguckt, was zeichnet diese aktuelle Mannschaft aus?
Also tatsächlich habe ich von Wiesbaden, verfolge ich nicht so sehr, muss ich erstmal dazu sagen. Da gucke ich mir die Spiele aus Rostocker Sicht schon sehr viel öfter an. Ich habe das, die Truppe noch gar nicht gesehen. Ich weiß nur, dass sie sich jetzt unter Daniel Scherning eben sehr gut entwickelt haben, als Nils Döring, der damals noch unser Teammanager war, sich jetzt auch dann da auch hochgearbeitet hat und jetzt leider gehen musste. Ich bin sie, wie gesagt, wenn du das so gesagt hast, Statistiken wusste ich gar nicht so in dem Sinne, aber ist schon mal ein Brett, ne? Also das kommt nicht von ungefähr. Wird dementsprechend eine sehr spannende Aufgabe, eine sehr interessante Aufgabe. Auch dort heißt es, wenn Wiesbaden gewinnt, dann sind sie wieder einen Punkt vor Rostock. Das möchte man, klar, wird es dann maximal vermeiden, dass der Zustand eintritt. Entsprechend wird das eine super schwierige Aufgabe, eine gute Balance zu finden zwischen Offensive und Defensive. Auf der einen Seite willst du das Spiel nicht verlieren, auf der anderen Seite möchtest du es auch schon gern gewinnen, damit du weiter oben ranrobst an die anderen Teams, die sich da oben jetzt festgesetzt haben. Ich meine, Duisburg hat jetzt das erste Mal nicht unter den ersten 3 Top-Teams gestanden. Da merkst du auch, so eine Konstanz in der Saison ist eben Gold wert. Du darfst dir weniger Ausrutscher erlauben, du darfst dir wenige Schwächephasen erlauben. Schwächephase hatte Rostock, ich denke mal, am Anfang der Saison und zwischendurch die 4 Spiele, wo sie die Spiele nicht gewonnen hatten. So, jetzt hast du wieder eine bessere Phase. Wenn du das bis zum Ende halten kannst, dann bist du auf jeden Fall oben mit dabei. Und am Ende zählen nicht die Punktzahl, wie viel hätte man haben können, sondern Spiel zu Spiel gewinnen, wenn am Ende 65 reichen, super. Wenn es am Ende 72 werden sollten und es reicht dann, auch okay. Das Maximum rausholen, zu Wien Wiesbaden an sich. Markus Handkammer ist immer noch Präsident dort. Ich glaube, da haben sie auch schon viele, aber seitdem ich weg bin, haben sich auch schon viele Leute oder Geschäftsführer, glaube ich, sind dann mal gekommen und gegangen, haben sich von der dritten in die zweite Liga hochgekämpft, sind dann mal wieder ganz bitter abgestiegen. Ich glaube, 2-mal sogar in der zweiten Liga dann gewesen. Ja, ist ein Verein, der auf Kontinuität aufbaut, ne, und das auch jetzt über einen längeren Zeitraum macht. Leider haben die wenig ist falsch, man möchte auch nicht falsch sagen, aber sie haben nicht diese Atmosphäre und diese Fankultur, die natürlich Hansa Rostock hat, weil einfach mit Eintracht Frankfurt, mit Kickers Offenbach, damit Mainz 05 eben auch schon Mannschaften da sind, die, oder SV Darmstadt noch, ne, also da ist eine andere Kultur, da ist wird das ganz anders gelebt, der Fußball. So, Wiesbaden ist eine sehr, eine Stadt, die sehr viel mit Altbau geprägt ist, eine sehr schöne Stadt auch. Also, die hat auch einiges zu bieten, ne? Trotzdem ist sie auch, schon ein bisschen auch elitärer, sage ich mal. Da spielt Geld jetzt etwas weniger die Rolle, wenn man das so sagen darf, im Vergleich, ne? Und das ist gar nicht despektierlich gemeint. Aber ja, so eine schöne altertümliche Stadt. Ich habe mich da sehr wohl gefühlt auch, ne? Und
Trainingsgelände ist ein bisschen auf dem Berg, so, ne, kann man sagen? Das Trainingsgelände ist ein bisschen höher gelegen.
Ja, das Trainingsgelände ist im Taunus gelegen, genau. Da ist es dann auch so, wenn unten in Wiesbaden gar nichts liegt, der Schnee, also wirklich im Dezember ist, dann habe ich schon, wie oft habe ich das erlebt, ein paar Mal, Wiesbaden ist nichts und die Leute kommen oben mit 10 cm dicker Schnee runtergefahren, denkst du, hey, wo kommt das denn her? Ja, weil diese 500 Meter oder 400 Meter, die Höhenmeter, die es dann sind, es haben wirklich einfach, oben haben wir bei Windsturm, Wetter trainiert und dachte, verdammte Kacke, ist das wieder kalt heute? Fährst runter in Wiesbaden, da ist nichts.
Weil dieses Jahr soll es Ausdruck geben, ich war natürlich nicht da, aber ich habe mich jetzt ein bisschen vorbereitet. Ich bereite gerade noch den Gegnercheck vor, den wir immer kurz vorm Spiel bei uns veröffentlichen und dann beschäftige ich mich immer viel mit dem Gegner. Und dieses Jahr lag auch wieder ganz viel Schnee und hatten etwas schwierigere Bedingungen als andere Drittligisten, weil, ja.
Ist einfach anders, das, ja. Die gehen einfach dort höher, ne? Es ist, Taunus halt, ne? Soll man sagen.
Was auch wirklich interessant ist und was Ben und ich dann ja auch mal feststellen, wenn wir da dann hinfahren oder auch Johannes dabei ist, dass Hansa, da ist halt das ganze Bundesland dahinter, ne? Es zeichnet den Verein irgendwie aus und deswegen ist das Stadion nicht mehr so voll und dann redet man manchmal auch so ein bisschen, ich nenne da jetzt mal keine Namen oder sowas oder Gruppierung, aber dann wird oft auch so ein bisschen despektierlich über die Gegner geredet, aber ja, du hast es gesagt, Wiesbaden, da ist der Konkurrenzkampf so groß, da hast du, steigst ins Auto, fährst vor Minuten, steigst aus und dann bist du in Mainz oder dann bist du eben in Frankfurt und da gibt es ja dann nicht nur die ganz großen Bundesligisten, sondern eben auch noch genug, zumindest mal Regionalligisten wie den FSV Frankfurt oder so. Oder wie du sagst, Kickers Offenbach ist auch nur Regionalliga, ein großer Traditionsverein mit großem Fankreis. Also macht ja irgendwie auch den Verein aus, so dieser Konkurrenzkampf und dieses, ja, dann eher in der zweiten, dritten Reihe zu sein da. Ne?
Und sie haben ja auch, ist ja nicht so, dass sie es nicht probieren. Also die machen das ja auch schon, das wussten die auch, ne, als ich damals hingekommen bin. Ja, natürlich versuchen die auch, den Verein attraktiv zu machen. Leute zu akquirieren und zu sagen, hey, kommt mal bei uns ins Stadion, ne? Wir versuchen das. So in den 3 Jahren habe ich das immer wieder gemerkt, ne? Wie die auch dort versucht haben, die Leute zu dem Verein zu bewegen, dass der Verein dann einfach attraktiv ist. Und ich weiß jetzt nicht, in welchem Zuschauertabellenschnitt die jetzt dort stehen, das bin ich überfragt, ganz ehrlich. Aber wäre schön, wenn es da ein bisschen mehr geworden wäre, als es bei uns damals der Fall war. Ich weiß nicht, wir haben vor 3.000, 4.000 im Schnitt gespielt.
Ja, so ungefähr ist es immer noch, ja.
Na okay, dann so Zweitliga-Zeit natürlich ein bisschen mehr, weil einfach andere Gegner, ne, und nicht mehr, wie heute vielleicht dann Stuttgart 2 oder Hoffenheim 2, ne, wo du immer sagst, zweite Mannschaften immer, ne, kein großer Anziehungsmagnet, außer du spielst in Rostock und da kommen 24.000. So, ne, das ist eben der große Unterschied, dass dieses Land nun diesen Verein hat, in Anführungsstrichen, ne, wo man einfach sehr viel hinpilgert und der seit dem Aufstieg auch nochmal einen kräftigen Zuwachs erfahren hat.
Also stimmungstechnisch wird das wieder ein Heimspiel.
Ja, ist vielleicht auch eine ganz gute Überleitung. Du sagst, in diesem Land, du bist ja selbst auch im Hansa-Land MV geboren, in Schwerin, bis 2011 eben mit dem FC Hansa in die zweite Liga aufgestiegen. Also dieses Aufstiegsrennen, dritte Liga, kennst du, vor allen Dingen auch mit Hansa. Butter bei die Fische. Worauf kommt es im Saisonendspurt bei Hansa an und schafft die Kogge am Ende den Aufstieg? Was denkst du?
In der jetzigen Verfassung, wie sie es jetzt gespielt haben, denke ich schon, dass sie es schaffen können. Die Ausgangslage war natürlich damals eine ganz andere als zu heute. Wir waren damals schon vom Startbeginn mit Braunschweig immer unter den ersten beiden und das durchs ganze Jahr. Wir haben 3er-4er-Serien gehabt, Spiele am Stück, die wir gewonnen haben und waren dann, wie gesagt, nach dem 32. Spieltag bei noch 6 Spieltagen 18 Punkte vor. So, da bist du quasi aufgestiegen. Ne? So, und wenn man das heute sieht, die sind mittendrin, die Jungs, die kämpfen und fighten mit insgesamt 7 Teams darum, wer die ersten beiden Direkttickets bekommt und wer das Ticket bekommt, um nochmal 2 Extraspiele machen zu dürfen. So, und das ist eine ganz andere Herangehensweise vom Kopf her. Weil wenn wir damals ein Spiel verloren haben, ja, dann war es uns halt, es war nicht egal, aber du konntest es verkraften. Dann hast du das nächste Spiel wieder gewonnen und dann war die Welt in Ordnung. Bei den Jungs ist es so, verlieren dürfen die eigentlich nicht so viel. Ne? Also von den letzten Spielen, die sie jetzt haben, ja, da bringt es auch nicht, reichen 5 Siege, reichen 6 Siege. Nein, da gibt es jetzt keine Mathematik. Ne? Das ist reingehen, den Kopf auf den maximalen Fokus haben, wissen, was deine Aufgaben sind, wissen, was dir der Trainer mitgibt, wissen, was auch funktioniert. Also ich spiele ja jetzt nicht den 5. Spieltag, sondern jetzt bald den 30. Ne? Also du weißt ja, was, wo du mit deine Mitspieler fütterst. Du weißt, welche Wege wichtig sind. Du weißt, welcher Weg dein Mitspieler macht. Das sind alles Automatismen, die sie jetzt über das ganze Jahr ja auch irgendwo eingeprägt haben. Und dann nimmst du auch natürlich die Spieler, die aktuell beste Form haben. Ne? Also das ist ja nun mal auch der Punkt, den der Trainer mit für sich dann auch herauswegt, welches System spiele ich. Da hat er auch mal ein bisschen herumgespielt in dem ganzen Jahr, so ein bisschen. Ne? Da waren wir schon von dem einen oder anderen mal 3er-Kette, mal 4er-Kette, mal ein 3er-Mittelfeld, mal ein 2er-Sturm, mal ein Sturm, ne? Mal Pyramide. Also es gab, glaube ich, mal alles so ein bisschen, was der Trainer dieses Jahr so ein bisschen für sich empfunden hat, auf den Gegner zugeschnitten, was die beste Lösung für seine Mannschaft ist. So, und das hat er bis jetzt gut hinbekommen. In den letzten 4 Spiele haben sie das auch noch sehr gut umgesetzt. Mit den Ergebnissen, die auf jeden Fall mitgespielt haben. Entsprechend wäre es schön, wenn die Jungs dann diese Form, die sie aktuell haben, dann bis zum Ende der Saison beibehalten können.
Mhm. Auf alle Fälle schon fast ein gutes Schlusswort, aber Ben hat auf alle Fälle noch sein Gewinnspiel und ich würde vielleicht nochmal, den Punkt haben wir jetzt so ein bisschen übersprungen oder nebenbei abgearbeitet, Wir gehen eigentlich immer noch auf das Verhältnis dein Verhältnis zum FC Hansa ein, also das Verhältnis des Gastes zum FC Hansa. Wie verfolgst du denn aktuell noch und hast du noch, du hast schon Tobi erwähnt, also Tobi Hamann, der ist jetzt ja gar nicht mehr direkt im Verein angestellt, sondern hat so eine eigene Praxis und behandelt die Spieler, die nicht vor Ort behandelt werden, sondern Dauerverletzte, die dann zu ihnen in die Praxis kommen. Aber du hast ja, denke ich mal, würde ich stark vermuten, auch noch weitere Kontakte, oder?
Ja, also mit, also auch der gar nicht mehr im Verein ist. Also Tobi Hennicke ist ja so noch ein guter Freund von mir, der hatte gestern Geburtstag, da habe ich noch ein Ständchen gesungen.
Liebe Grüße, ja.
Guter Hinweis, ich werde ihn mal schreiben.
Alles Gute.
Nicht dran gedacht.
Und ansonsten ja mit Micha Meier, der im Vorstand noch ist, hatten wir damals auch nochmal ein Gespräch, als Paul Beinig noch da war. Ob das vielleicht eine Möglichkeit ist, damals dann von Greifswald auch nach Rostock sonst zu pendeln und dort in Rostock einen Posten zu übernehmen. Hat sich damals aber nicht so ergeben, aus unterschiedlichen Gründen. Wir sind trotzdem noch miteinander sehr entspannt, also weil wir auch, ne, wenn man da oben sitzt, kennen ja nun das Büro und auch den Campus, so was das angeht. Mit Jörg Hanel habe ich auch noch Kontakt, wenn wir uns sehen. Der war ja, ne, bei U23 dann noch Torwarttrainer mit und also es ist jetzt nicht so, dass du sagst, nee, da ist jetzt gar keiner mehr. Von den Spielern natürlich schwierig. Ne? Man kennt noch ein, zwei andere, die noch mal woanders mal gespielt haben. Logisch, der Maxi Kraus ist ein guter Freund von mir, weil ich mit dem in Haching gespielt habe, mit dem ich doch ja mich hier und da mal austausche.
War auch schon hier zu Gast. Ne?
Ja, der Krausel. Ne, das
gut,
ist so,
Tommy.
Der Bayerische und ist ein sehr netter, entspannter Typ. Wenn man ihn so sieht und man kennt ihn nicht, dann denkt man, mein Gott, ne, machst du beim Bogen drumherum. Aber ein sehr herzlicher, empathischer Typ, dem so ein bisschen der Killerinstinkt vorm Tor fehlt. Das habe ich im letzten Mal auch nochmal gesagt, ein, zwei Situationen, die er gegen Essen hatte, wo er da dreimal allein auf die Kiste läuft und ich dachte, er will mich verarschen, als er die Bude nicht macht. Da durfte ich ihm auch nochmal sagen, mach das doch hier nochmal da. Ja, stimmt. Deswegen hoffe ich, dass das auch dann die nächsten Wochen für ihn vorne vor der Hütte ein bisschen besser läuft. Aber ansonsten, weiß nicht, habe ich noch letztens auch jemanden von der Presse noch gesehen, als ich da beim Spiel war, bei Magenta von Rostock gegen Essen. Irgendwie sieht man immer wieder jemanden und selbst eine Ordnerin hat mich letztens noch erkannt und hat gesagt, Mensch Robert, ich habe noch ein Trikot von dir vor 15 Jahren. Da habe ich so gedacht, okay, jetzt hast du alles gehört. War total witzig, super sympathisch und ich bin ja auch sehr bodenständig und dann freut man sich über so kleine Dinge, würde es aber nie rausposaunen, deswegen.
Ja, mega. Tommy hat ja gerade schon ein bisschen angeteased, mein Gewinnspiel, natürlich völliger Quatsch, unser Gewinnspiel. Wir haben auf Instagram mit unserem Nachspielzeit-Account die magische Marke von 1965 Followern geknackt. Mittlerweile sind wir sogar schon mehr als 2000 Follower, die uns begleiten. Jeder, der noch nicht auf Follow gedrückt hat, jetzt ist der Moment. Zückt das Handy und sucht bei Instagram Nachspielzeit und lasst ein Follow da. Auf jeden Fall haben wir ja die Treue unserer Follower ja ein bisschen würdigen wollen und haben ein Gewinnspiel am Laufen gehabt. Zu gewinnen gab es einen 50-Euro-Gutschein für den Hansa Fanshop und wir haben auch einen Gewinner und das ist André Franco. Herzliche Grüße natürlich von uns, herzlichen Glückwunsch. Du solltest benachrichtigt werden. Ich habe die Mail schon gesehen, da ist der Gutschein auf jeden Fall mit drin. Mach was Schönes damit. Wir bedanken uns auf jeden Fall bei allen Teilnehmern, dass ihr da mitgemacht habt. Da haben ordentlich Leute mitgemacht. Schön, dass das so Anklang gefunden hat. Oder, Tommy?
Ja, sehr gut. Ich habe da jetzt nicht so viel mit zu tun gehabt, aber ich freue mich natürlich mit.
Ja, wunderbar. Dann drehen wir gleich nochmal die Werbetrommel rum. Wir sind nämlich schon am Ende unseres Podcasts angelangt, aber wem das hier alles noch nicht reicht, dem empfehlen wir natürlich noch den kostenlosen Hansa-Newsletter, den Kurs der Kogge, einmal wöchentlich, immer Donnerstag, alles rund um den FCH. Klickt euch da auf jeden Fall mal rein. Ihr könnt da auch eure Aufstellung machen. Vielleicht habt ihr ja in der letzten Woche auch was Lustiges in der Aufstellung gemerkt.
Das ist ein Geheimnis. Bleibt ein Geheimnis.
Scrollt da auf jeden Fall nochmal zurück. Probiert euch selbst aus. Könnt ihr auch mal Trainer spielen. Und wer denkt, Robert Müller, den haben wir doch hier schon mal im Podcast gehört. Ja, richtig. Er war nämlich auch unser Special Guest in der Weihnachtsfolge in Kühlungsborn mit Onko, dem ehemaligen Zeugwart, und Peter Vollmann. Also scrollt da auch gerne nochmal zurück, klickt euch da rein. Da wurden auch schon einige Geschichten ausgepackt, glaube ich, wo man nochmal schmunzeln kann. Natürlich viele andere coole Gäste hatten wir auch schon zu Gast. Tommy?
Einige ehemalige Mitspieler von Robert, ne? Also Schiedi auf alle Fälle. ich weiß gar nicht, Marcel Ziemer, glaub, weiß ich es nicht mehr, ob du mit dem auch zusammengespielt hast. Aber ja, es waren einige dabei.
Nur gegen ihn.
Nur gegen ihn.
Ja. Ja, Tommy, dann würde ich dir den Gesprächsball nochmal rüberwerfen, denn jetzt haben wir ja noch so ein kleines Highlight.
Ja, auf alle Fälle, Robert. Ne? Jetzt haben wir ja vorhin schon angekündigt, der Gast hat das letzte Wort. Wir haben da schon einige spannende Anekdoten gehört. So, was war dein schönster Moment mit Hansa oder was wünschst du den Fans, dem Verein? Oder auch, du hast ja vorhin so ein bisschen im Vorgespräch erzählt, wie du deine Kinder erziehst oder deine wichtigste Lebensweisheit. Ich glaube, über Oma haben wir vorhin auch erzählt gehabt, so falls geiles Marmeladenrezept von Oma. Wir sind gespannt. Was ist dein letztes Wort?
Was müssen die Leute unbedingt hören?
Boah, gute Frage. Das ist
selten so sprachlos gewesen.
Ja, tatsächlich. Also sonst fällt mir so, ne, sonst klickt das relativ entspannt. Jetzt muss ich tatsächlich überlegen. Ja, ich mach's ganz einfach, richtig banal. Ich wünsche dem FC Hansa tatsächlich und den Fans, den Leuten hier in dem, die den Verein unterstützen, wirklich, dass sie in diesem Jahr wieder den Aufstieg in die zweite Liga feiern können, weil ich weiß, welche Emotionen damit verbunden sind, was das mit den Leuten macht, auch wie das als Spieler war. Und das sind so Sachen, die man nicht alltäglich hat. Und deswegen sollte man sie umso mehr für sich in diese Schublade packen, besonders, ne, und dann wieder zumachen und ab und zu mal rausholen, wenn das der Moment ist. Deswegen wäre es schön, wenn diese Emotionen diesen Sommer wieder geliefert werden können.
Ja, wunderbar. Dann packe ich jetzt schon mal unsere Zettel hier in die Schublade, wo dann vielleicht die Aufstiegserinnerungen später rausgeholt werden. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, extra aus Greifswald heute hierher gekommen bist, ins schöne Rostock. Hat Spaß gemacht.
Ja, sehr viel Spaß gemacht. Danke, Jungs.
Vielen Dank, Robert.
Ja, vielen Dank auch an euch da draußen. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge Nachspielzeit. Seid gern wieder dabei, wenn es beim nächsten Mal wieder heißt Tag gesagt und herzlich willkommen. Bis dahin bleibt uns nicht mehr so viel zu sagen, außer tschüss, ciao und auf Wiedersehen.